Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Genau darum geht es heute. Ich spreche heute einmal mehr mit Peter Müller. Peter, du hast ein neues Buch geschrieben, Lieber Nichtwähler als Stimmvieh. Ja, dieses Mal selber geschrieben und nicht nur in Anführungsstrichen übersetzt, auch wenn es natürlich sehr wichtig ist, die Bücher von Larkin Rose zu übersetzen. Aber was war dein Anliegen mit diesem Nichtwählerbuch?
Ja, hallo Benny, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir uns jetzt passend, also kurz vor Weihnachten, nochmal treffen hier auf dem Kanal, um den Buchabsatz anzukurbeln. Ich meine, Weihnachten ist ja ein guter Anlass für gute Geschenke. Und die Geschenke, gute Geschenke seht ihr hier im Hintergrund. Ich habe auch noch eins in der Hand, der Nutzmensch. Also guckt einfach vorbei bei meinem Verlag. Ich habe nämlich jetzt auch einen freiheitlichen Verlag gegründet. Der unterscheidet sich von allen anderen Verlagen, dass er eben 100% konsequent freiheitlich ist, und ich werde darüber auch nichts anderes publizieren, außer wirklich konsequent 100% freiheitlichen Inhalt. Und da tun sich andere Verlage eben sehr schwer, weil es auch nur ein begrenztes Spektrum an Publikationen gibt. Und wenn es eben keine Autoren gibt und die dazu in der Lage sind, 100% freiheitlichen Content zu schreiben, dann mache ich das einfach selber. Und deswegen der Verlag.
Der Lagerfeuer Verlag, um es mal beim Namen zu nennen. Wir verlinken natürlich alles unter diesem Video, wie gewohnt. Und wie kam es denn jetzt zu diesem Buch, das du auch jetzt nach der Jones-Plantage so schnell nachgelegt hast?
Ja, der Stein des Anstoßes war tatsächlich die Bundestagswahl, oder es hat eigentlich schon vorher angefangen mit dem Bruch der Koalition, was ich ja dann, ich weiß es nicht wann, das war glaube ich schon im Herbst 2024 abgezeichnet hat. Und dann ist ja im Februar 2025 zu dieser Neuauflage des alten Mülls sozusagen gekommen. Das war alles für mich vorhersehbar. Und was mich relativ stark erschreckt hat, war, dass die einzige Zahl, die wirklich relevant ist bei einer politischen Wahl, in die falsche Richtung gegangen ist. Und das ist die Wahlbeteiligung. Also wir hatten eine Wahlbeteiligung, die war so stark wie seit, ich glaube, 38 Jahren nicht mehr. Und das ist für mich ein eher erschreckendes Zeichen. Also es ist für mich ein Zeichen, dass sich die Leute eben ins Boxhorn jagen lassen, dass irgendwas inszeniert werden kann, was die Leute dann dazu treibt, ihre Freiheit ans Messer zu liefern und leider auch die Freiheit anderer Menschen, die überhaupt nichts mit Politik zu tun haben und auch nichts damit zu tun haben wollen. Und das sind die Nichtwähler. Ja, das hat denn, also die Idee war schon lange da, weil wie Leute es schon wissen, die uns schon länger verfolgen, die mich länger verfolgen, die Voluntaristen länger verfolgen. Der Manuel ist ja auch noch dabei. Und wir waren und sind die Einzigen, die dieses Thema Nichtwählen wirklich auf einer sachlichen, fundierten Ebene auch regelmäßig thematisieren. Und zwar schon seit vielen Jahren. Es gibt nur noch kein Buch darüber. Und das war letztendlich die Idee, dieses Buch jetzt endlich mal zu schreiben. Und der Stein des Anstoßes waren diese politischen Entwicklungen, die für mich einfach ganz klar vorhersehbar waren. Auch diese Ausfälle, die dann Merz eben unmittelbar nach der Wahl gezeigt haben. Also wie er sich eigentlich als Lügner und Betrüger entpuppt hat durch diese Schuldengeschichte und so weiter. Ich kenne jetzt auch die Details gar nicht, weil es mich auch gar nicht interessiert. Für mich ist es einfach langweilig geworden, weil es immer das Gleiche ist, was passiert. Und das Traurige ist, dass die Leute sichtbar an der gestiegenen Wahlbeteiligung immer und immer wieder darauf reinfallen.
Ja, das ist dieses Hopium, und sie meinen dann, anstatt sich selbst in der Verantwortung zu sehen, beziehungsweise das Heil bei sich selbst zu suchen, wählen sie halt den nächsten Führer. Und ich habe das diesmal auch sehr offensiv vertreten und habe das ja auch schon mehrfach hier öffentlich gesagt, dass ich eben kein Nachfragesignal nach Herrschaft senden möchte, dass ich Herrschaft von Menschen über Menschen ablehne, dass ich total wahnwitzig finde, wenn ich irgendwelche Menschen mit meinen Geschicken beauftragen möchte, und das nennt sich dann Volksvertreter, dann stelle ich fest, das, was sie tun, schädigt eigentlich meine Eigentumsrechte. Ja, der Heizungszwang ist nur ein Beispiel. Man könnte viele andere Dinge anführen, wie zum Beispiel die Euro-Rettung in Anführungsstrichen, die ja auch nur eine große Umverteilungsorgie ist, die die Menschen zur Ader lassen. Und ich habe gemerkt dieses Mal, weil ich sehr offensiv gesagt habe, nein, ich mache das nicht. Also ich habe es so offensiv gemacht wie noch nie im engeren Umkreis. Gut, die kennen jetzt die ein oder andere meiner Thesen kennen sie schon, aber man merkt schon, dass man da auf Widerstände trifft, beziehungsweise, und das ist das Entscheidende für mich, es ist eben ein fest etabliertes Weltbild der Menschen, dass sie eben meinen, es wäre eine Pflicht, dass sie zur Wahl gehen. Das wäre also die oberste Bürgerpflicht. So wird das immer angesehen. Ich persönlich, wenn ich das jetzt handlungslogisch sehe, dann weiß man, nur wenn ich zugestimmt habe, dann ist es meine Pflicht, dann kann ich mich verpflichten. Und ansonsten ist es mir eben nicht recht und dann stimme ich nicht zu. Ja, also Recht und Pflicht und Zwang wird da halt durcheinander geworfen, wie wir das ja auch jetzt bei dem Militärzwang sehen, der halt verniedlichend als Pflicht auch bezeichnet wird und beim Mindestlohn. Also wir haben im Grunde eine Begriffsverwirrung, die seinesgleichen sucht, hätte ich fast gesagt. Wahrscheinlich gab es das schon immer. Aber ich möchte dir, mein zentraler Punkt ist immer, dass ich sage, ich möchte kein Nachfragesignal nach Herrschaft senden. Wie begründest du das und beobachtest du das auch, dass dieses Weltbild der Menschen sowas von fest etabliert ist, dass es ganz schwierig ist, sie davon abzubringen, ohne nicht irgendwelche kindischen Emotionen zu ernten? Das ist eigentlich das, was ich so feststelle auch, dass man so, kannst du nicht machen und bist aber ein schlechter Mensch plötzlich. Ja.
Ja, es ist eben keine moralische Pflicht, zur Wahl zu gehen, sondern es ist ein einprogrammierter Reflex. Also es ist ein einprogrammierter psychologischer Reflex, der durch die Sozialisierung, die wir alle durchlaufen, in uns einprogrammiert wurde. Oder also in mich ja nicht mehr. Ich habe mich von dieser Programmierung befreit, deswegen gehe ich auf gar keinen Fall wählen. Und da kommen wir gleich zum zweiten Teil deiner Frage. Wie begründe ich das? Ich begründe das vor allem mit dem Punkt, mich selber in den Spiegel betrachten zu können. Und das kann ich eben nicht mehr, wenn ich zur Wahl gehe und mich daran beteilige, dass anderen Leuten, die ich nicht kenne, die mir nichts getan haben, die niemand anderem was getan haben, Gewalt antue, indirekt, indem ich Leute per Wahlteilnahme damit beauftrage, und da ist es egal, um wen es sich handelt. Die Wahlteilnahme bedeutet immer den Anschein der Legitimität, den Anschein der Rechtmäßigkeit von Herrschaft zu stärken. Und das ist eine direkte Beteiligung an einer aggressiven Handlung gegenüber seinen Mitmenschen, die einem nichts getan haben. Und sowas macht man einfach nicht. Also das ist einfach für meine Begriffe, für meine Moralvorstellungen moralisch falsch. Und sowas mache ich grundsätzlich nicht. Das mache ich nicht in der Nachbarschaft nicht, das mache ich nicht in meiner Partnerschaft, das mache ich nicht meinen Kindern gegenüber. Ich tue denen nichts, wenn sie mir nichts getan haben. Und die anderen Nichtwähler, die haben mir auch nichts getan. Bei den Wählern kann man drüber streiten. Deswegen schreibe ich solche Bücher. Das ist dann meine Art und Weise, mich zur Wehr zu setzen, eben darüber aufzuklären, über die Zusammenhänge. Aber bei den Nichtwählern steht es außerhalb jeder Diskussion. Die haben mir nichts getan. Die beauftragen nicht die Politiker, mir zu schaden. Und deswegen kann ich das mit mir nicht verantworten. Ich kann das nicht persönlich nicht verantworten, mich daran zu beteiligen. Das macht man einfach nicht. Das ist der Hauptgrund. Es ist, es ist so eine persönliche Verantwortung, das einfach nicht zu tun. Interessanterweise wird einem genau das Gegenteil einprogrammiert. Durch dieses permanente Moralisieren, dieses autoritäre Moralisieren in den Massenmedien, in der Politik, in der gesamten Öffentlichkeit, der Druck, der durch die eigene Umgebung, durch die soziale Umgebung auch kommt. In den Schulen wird es den Kindern auch verinnerlicht. Also wenn ihr vor der Wahl mal genau beobachtet habt, was die in den Schulen mit euren Kindern gemacht haben, da haben die dann Demokratie nachgespielt und irgendwie an Schulen Wahlen inszeniert und so getan, als sei das das Normalste und Anständigste der Welt, was man so als Bürger tun kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und deswegen machen die das ja. Also sie versuchen das Gegenteil in die Leute einzuprogrammieren. Aber wenn man drüber nachdenkt über die Zusammenhänge, und dazu ist auch dieses Buch da, weil da werden die Zusammenhänge einfach mal dargelegt, dann ist es ein absolutes No-Go, sich an solchen Schweinereien, tut mir leid, wenn ich das so zum Ausdruck bringen muss, zu beteiligen. Das ist der Hauptgrund.
Also entscheidend ist, dass du hier auch Deutsch sprechen darfst, so wie du das tust. Also das ist genau richtig, dass du das so ausdrückst, wie du es ausgedrückt hast, wie es halt so rauskommt. Und entscheidend, eine Ergänzung, weil ich viele Leute kenne, die es nicht mehr so mit dem Lesen haben, die sich das also gerne anhören. Und da ist auf dem Kanal der Voluntaristen, beziehungsweise wir verlinken es auch unter dem Video, ist das komplette Buch von dir eingesprochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Richtig, ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, das waren, weiß ich nicht, wahrscheinlich deutlich über 100 Stunden Arbeit für diese 9,5 Stunden Hörbuch. Es ist wirklich komplett eingesprochen, der gesamte Text zu 100% im Audioformat von mir persönlich eingesprochen. Und ich habe da auch schon Feedback bekommen von Leuten, die sich das angehört haben. hauptsächlich positives Feedback, aber auch durchaus mal die Frage, ja, warum hast du es nicht vom Sprecher einsprechen lassen? Ich habe das bewusst selber gemacht, weil ich der Autor bin. Und ich finde, in einem Buch geht so ein Teil der Emotionen auch verloren. Man kann das durch die Formulierungen abbilden, aber durch das Audioformat kommt halt wesentlich mehr davon mit. Und für mich ist es nun mal ein emotionales Thema. Weil für mich ist es einfach ein Akt der Aggression gegen mich und gegen andere unschuldige Leute, sich an Wahlen zu beteiligen. Und das wird in diesem Buch begründet und eben in der Art und Weise, genauso in der Art und Weise, wie ich jetzt gerade mit dir über dieses Thema spreche. Also es ist ja nicht emotionsfrei. Ich kann das einfach nicht. Also, und das schwingt in der Audioversion wesentlich stärker nochmal mit, als jetzt in diesem, ja, schwarz auf weiß Buchstaben und Wörtern da in dem Buch drin.
Ja, und ich denke, man kann ja auch sagen, das ist ein Herzensthema, das kann man auch sagen. Und wenn man jetzt jemanden beauftragt als Dienstleister, dann kann das gar nicht so überspringen. Das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt gute Sprecher, ohne Frage. Ich weiß aber ja auch, wer dich ein bisschen kennt, weiß, dass du sehr perfektionistisch veranlagt bist. Und ja, das hört sich mal wie aus dem Ei gepellt an. Und du hast ja auch sehr, sehr viele Dinge schon von Larkin Rose übersetzt ins Deutsche und da auch wunderbare Vertonungsarbeit geleistet. Also insofern denke ich, ist das, vollkommen richtig, das selber zu tun. Ne? Also ich habe meinen Schinken jetzt noch nicht eingelesen, aber wenn, dann würde ich es vielleicht auch lieber selber machen, wenn ich mal irgendwann Zeit habe. Ja, also das macht schon Sinn und ich finde auch, dass es total gelungen ist, auch wenn ich noch nicht alles gehört habe, sondern nur einen Teil. Ich kenne natürlich auch viele dieser Thesen und kann das ja auch unterschreiben. Deswegen ist es für mich natürlich auch eine besondere Freude, mit dir darüber zu sprechen, weil es im Grunde wenig Leute gibt, die so ticken und sagen, nein, das machen wir nicht. Also gerade auch in der sogenannten freiheitlichen Szene gibt es halt sehr, sehr viele, die halt sagen, ja, dann wähle ich lieber das kleinste Übel. Also mein Vater zum Beispiel, das finde ich total interessant, der war bei der Bundeswehr viele Jahrzehnte, Berufsoffizier. Und der hat irgendwann vor 15 Jahren oder noch länger oder so, hat er gesagt, ist doch piep egal, was man da macht, es kommt das Gleiche immer dabei rum. Es wird immer alles teurer, die Eigentumsrechte werden immer mehr geschädigt. Und das sagt jemand, der zum Etatisten ausgebildet wurde bei der Bundeswehr. Ja, der hat sich davon befreien können. Also insofern, das kann jeder. Und ja, das finde ich spannend an der Stelle. Ja, das ist also auch etwas damit zu tun hat, mit dem Erwachsenwerden, ne? Weil der Staat oder die Regierung ja irgendwann nach dem 18. Lebensjahr an die Stelle der Eltern tritt. So in der Art kann man sich das ja vorstellen. Ne? Also wenn man sich das auch ansieht, wie da mit den Menschen gesprochen wird, scheitert der Euro, scheitert der Opa. So redet man ja nicht mit erwachsenen Menschen und so lassen erwachsene Menschen auch nicht mit sich reden.
Normalerweise nicht. Also wenn sie nicht durch diese Assozialisierung, sage ich mal, überprägt wurden. Und das ist schon ziemlich heftig, weil das dauert ja Jahrzehnte. Es hat ja einen Grund, warum die Schulpflicht über 10 Jahre lang anhält. Das ist einfach, um die natürlichen Emotionen und Empfindungen, die natürlich sich normalerweise bei einem normalen Menschen entwickelnden Moralvorstellungen gnadenlos zu überprägen. Um da mal einen zurückhaltenden Begriff zu verwenden. Es gibt noch schlimmere Begriffe für das. Also wirklich einzuimpfen, wirklich reinzustempeln in die eigene Seele. Das passiert in der Schule und das hat einen Grund, warum das so lange dauert, weil Kinder sind nun mal natürlicher und es besteht so ein innerlicher Widerstand dagegen, das mit sich machen zu lassen. Und deswegen dauert das so lange. Und deswegen muss diese eine einzige Botschaft, Autorität gleich gut, muss immer und immer wieder in die Gehirne eingeprügelt werden, bis das Gehirn nicht mehr anders denken kann. Und eben eine Variante, um das aufzubrechen, ist, zumindest beim erwachsenen, reflektierten Menschen, ein Buch drüber zu schreiben und diese Mechanismen offen zu legen. Es geht auch ganz, ganz stark um Psychologie in dem Buch. Und die ganzen psychologischen Wirkmechanismen, die dazu führen, dass wir über das Thema denken, jetzt wir im Sinne von Etatisten oder notorischen Wählern, dass die über das Thema so nachdenken, wie sie eben drüber nachdenken. Und es geht dann auch noch eine Ebene tiefer. Es erklärt dann auch die Abwehrreflexe, zu denen es dann kommt, wenn man sie aufs Thema Nichtwählen anspricht. Also das sind auch psychologische Reflexe, die getriggert werden, wenn man dieses Thema Nichtwählen anspricht. Und dann passiert das, was denen einprogrammiert wurde, den Leuten. Dann wird das abgespult, was auf den Internetseiten der Bundeszentrale für politische Bildung zum Beispiel nachzulesen ist. Also was denn von Nichtwählern zu halten ist und was immer wieder im Subtext über diese ganzen Reportagen, da gehen sie dann in irgendwelche vergammelten Plattenbausiedlungen, wo irgendwie die Hälfte drogenabhängig ist und interviewen die Leute auf der Straße und suchen sich dann auch die passenden Gesprächspartner raus, die dann eben sagen, Wählen hat mich noch nie interessiert. Und dann, dadurch versucht man sozusagen eine Kontaktschuld oder so ein negatives Abfärben auf die Nichtwählerschaft eben zu erzeugen. obwohl die Nichtwahl die einzig moralisch saubere Entscheidung ist, des Umgangs mit einer politischen Wahl. Also da ist man wirklich außen vor und man muss sich nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass man sich in irgendeiner Art und Weise aktiv mit daran beteiligt hat, dass seinen Mitmenschen Unrecht angedroht und angetan wird.
Ja, und das, was du gerade gesagt hast, letztlich sieht man das ja auch, wenn man eigene Kinder hat. Ja, der Mensch wird frei geboren, man sieht, was für einen immensen Willen so ein kleines Kind schon haben kann. Ja. Und das alles, was danach kommt, sie kommen halt als leeres Gefäß auf die Welt und dann wird alles einprogrammiert. Gewisse Glaubenssätze, dann formt sich ein Weltbild über einen gewissen Zeitraum, was du ja gerade beschrieben hast. Und ich versuche aber immer noch Verständnis dafür zu haben, dass Menschen so sind, wie sie sind und dass es eben eine große Aufgabe ist, das langsam ja zu entkräften, indem die Menschen frei nach Kant es selber erkennen, dass da etwas faul ist und dass es eben auch nur geht, wenn sie es selber erkennen, dass was faul ist und dass sie dann sich ihres eigenen Verstandes bemächtigen und eben schrittweise sich damit beschäftigen und sich aus diesem geistigen Gängelwagen, wie er ja auch sagte, der Kant, dann befreien und ihre Ketten lossprengen. Ja, das ist ja das Bild, was man da senden muss. Allerdings geht das eben auch nur schrittweise. Das geht, ist so ein Aufwachprozess und eigentlich kann man sagen, also das, was wir da erleben, Michael Esfeld hat das auch mal wunderbar beschrieben, 1971, seitdem leben wir noch mehr in einer Simulation, weil dadurch eben noch diese Fiat-Geld-Simulation dazu kam mit der Abkehr von der Golddeckung. Also es ist im Grunde eine modellierte Simulation, die die Menschen in den Medien erleben und eben Bildung natürlich auch. Es sind monopolisierte Bereiche, wo kein Wettbewerb herrscht, weil sie eben vermachtet wurden und werden und auch weiterhin sollen. Und entscheidend an der Stelle ist, dass die Menschen das erst dann feststellen, wenn da die modellierte Simulation sich immer weiter von dem, was sie mit ihren Sinnen wahrnehmen, entfernen. Mhm. Ja, dann kann es passieren, dieses Delta, wenn es immer größer wird, dass die Menschen erwachen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, also Andreas Tietgen sagt es mal sehr schön: Mit Covid sind viele Bereiche erwacht. Also, dass sie in diesem Bereich dann eben gemerkt haben, da ist was faul, aber manchmal dann nicht auf marktwirtschaftliche Dinge und so weiter das auch mit anwenden. Hm. Ich finde, das ist der passende Augenblick auch zu sagen, wie könnte denn jemand langsam daran geführt werden? Da ist die Jones-Plantage aus meiner Sicht ideal, um eine Geschichte zu erzählen und festzustellen, okay, da wurde einfach nur eine Simulation durch eine neue Simulation, die halt besser gemacht ist, besser inszeniert ist, wurde die ersetzt. Also das ist vielleicht ein Buch, glaube ich, was jetzt zu Weihnachten gerade auch mal bei den Menschen liegen könnte, wo der Titel Nichtwähler nicht immens abschreckt unter Umständen, dass man so ein bisschen subtiler unterjubelt das Ganze. Ja, vielleicht mal richtig. so ein kleiner Pitch zur Jones-Plantage, wie das da, man kann ja auch da eine Menge bei euch auf dem Kanal sehen, aber lesen ist sicherlich nach wie vor eine ganz gute Geschichte. Vielleicht kannst du noch mal zu Jones-Plantage ein bisschen was sagen. Ist ja ein Stück von Larkin Rose.
Die Jones-Plantage ist ein Roman von Larkin Rose. Und Larkin Rose hat ursprünglich geht es hervor aus so einem ganz kleinen viral gewordenen Video. Das heißt auch die Jones-Plantage oder The Jones Plantation. Wenn ihr danach sucht, dann findet ihr das auch. Entweder in übersetzter Form bei Freiwillig Frei, unserem damaligen Kanal oder Vorläuferkanal von Voluntaristen bei YouTube. Oder eben bei Larkin Rose selber, da wurde auch x-mal kopiert und wieder hochgeladen und so weiter. Das ist ein kleines 11 Minuten langes Video und das Thema, die Story, die da erzählt wird, handelt von einer Baumwollplantage und Sklaven, die auf der Baumwollplantage gehalten werden und arbeiten müssen. Die Produktivität geht zurück, die Motivation der Sklaven geht zurück, die Bedingungen verschlechtern sich und die ökonomische Situation verschlechtert sich. Dann engagiert der Plantagenbesitzer eine Art Unternehmensberater, der Erfahrung im Management von Baumwollplantagen hat. Und dieser Unternehmensberater verwandelt die physikalischen, körperlichen Ketten und die Peitschen, mit der die Sklaven zum Arbeiten angehalten werden und unterdrückt werden, in geistige Ketten und Folterinstrumente. Unter anderem führt er da auch eine neue Währung ein und installiert eine Demokratie, um den Anschein der Rechtmäßigkeit dessen, was auf der Plantage an Unrecht passiert, das ist nämlich Herrschaft ganz einfach, zu erzeugen oder zu perpetuieren oder dem Ganzen eben den Anschein der Rechtmäßigkeit zu geben, so dass die Herrschaft die Unterstützung durch die Sklaven eben bekommt. Und das ist sozusagen die Allegorie, die sich übertragen lässt oder die Geschichte, die sich übertragen lässt auf die heutige Gesellschaft. Das Ganze ist als Roman konzipiert, mit allem, was so ein Roman einfach braucht, also mit Emotionen, mit einem Spannungsbogen, mit einem Höhepunkt, mit Intrigen, mit Betrug, mit Verrat, mit Mord und so weiter. Alles, was so einen typischen Roman kennzeichnet. Und er ist eben deswegen vor allem, reitet er auf diesem Unterhaltungsmotiv. Also es ist da nicht die Rede von irgendwie Freiheit und Nichtwählen und irgendwie sowas, sondern es geht einfach nur um die Plantage und es wird die Geschichte der handelnden Person dort erzählt. Und der Leser kann mit der Zeit nicht anders und spätestens nach der Hälfte des Buches fängt er an, Parallelen zur heutigen Gesellschaft zu ziehen. Wenn ihr euch die Kommentare bei Amazon anguckt, dann ja, sprechen die eigentlich Bände. Es sind noch leider noch relativ wenige, obwohl das Buch schon einige Male verkauft wurde. Das ist der Wink mit dem Zaunpfahl. Schreibt bitte eine Rezension bei Amazon. Das ist ein sehr schönes Buch, was auch einen sehr niedrigschwelligen Zugang zum Thema Freiheit bietet, weil es eben ein Roman ist, den man unter den Weihnachtsbaum legen kann. Dieses Nichtwähler-Thema, das gibt dann wahrscheinlich Stress bei der Weihnachtsfeier, wenn man das unter den Weihnachtsbaum legt. Das andere auch hier, die gefährlichste aller Religionen, das ist sozusagen ein Standardwerk für freiheitlich orientierte Menschen. Das wäre, glaube ich, auch schon ein Stück weit zu viel. Das ist mit dem christlichen Kreuz und mit dem Koran auf dem Motiv, ist wahrscheinlich schon too much. Auch inhaltlich schwere Kost. Die Jones-Plantage ist einfach leichtere Kost, mit dem man wirklich unbeleckte Menschen, die einem am Herzen liegen, näher an das Thema Freiheit heranbringen kann. Es ist auch emotional und es ist einfach insgesamt schön und unterhaltsam zu lesen, das Buch.
Ja, ich frage deshalb auch, weil ich aktuell einen sehr, sehr intensiven und schönen Austausch mit einem Verwandten und ja, jemand, der sich auch jetzt mit diesen Themen sehr, sehr interessiert beschäftigt und halt gesagt hat, wie kann man denn jemanden überhaupt dahin führen, langsam aber sicher zu den freiheitlichen Themen, und denk, da ist diese Geschichte der Jones-Plantage wunderbar. Generell sollte man vielleicht auch noch so ein paar andere Dinge sich vor Augen führen. Wenn man jetzt mal sich anschaut, dass drei Menschen einen vierten misshandeln, dann ist das Gewalt, aber es ist auch eine demokratische Mehrheitsentscheidung. Wenn man sich dann anschaut, wie das in Deutschland ist, wir haben 15 Millionen Nettosteuerzahler, das sind also die, die per Saldo mehr abgepresst bekommen, als sie vom Staat erhalten. Und dann haben wir 59 Millionen sogenannte Wahlberechtigte. Und das ist ein Verhältnis von 75% zu 25%. Also genau wie gerade, drei misshandeln einen vierten. Mhm. Und so ist es hier auch, dass die Leistungsträger der Gesellschaft, der Nettosteuerzahler, dass der eben überbewirtschaftet wird. Und das hört sich so sehr nach dem Nutzmensch an. Ja, das ist eben trotzdem okay, ist, dass die Menschen meinen, ja, das muss dann so sein. Und wenn der Staat dann jetzt ja, sich komplett in die Misere wirtschaftet, wie das ja jetzt auch ganz klar dokumentiert wird. Stand sogar in der Bild-Zeitung neulich, dass eine sogenannte Wirtschaftsweisin oder Weise, wie es auch immer, wie man es ausspricht, die jetzt gesagt hat, 2029 ist also Ende Gelände, dann ist kein Geld mehr da. Und ja, was liegt dann nahe? Man geht dann eben nicht nur an die Gelder, die so jetzt umverteilt werden, über Steuern, sondern man geht dann über Finanzrepressionen weiter. Man besteuert das Erben heftiger oder Vermögenswerte, Finanzrepressionen etc. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist diese Tatsache, dass es eigentlich vollkommen klar ist, wenn drei einen vierten vergewaltigen, dass das eine Sauerei ist. Aber wenn das auf gesellschaftlicher, gesamtgemeinschaftlicher Ebene passiert, dass 75%, 25% auspressen wie eine Zitrone, bis die Kerne rausfallen, dann ist das vollkommen okay.
Ja, damit hast du letztendlich die Politik beschrieben. Politik hat nur eine einzige Aufgabe, und das ist das, was wirklich offensichtliches Unrecht ist, was wirklich unter normalen Umständen als schwerste und allerschwerstes Verbrechen qualifiziert werden würde, wenn man einfach nach einem ganz normalen, gesunden Menschenverstand geht. Und es ist nicht nur diese Überstimmung, also dieses Aufzwingen des Mehrheitswillen auf eine Minderheit, sondern es sind teilweise auch wesentlich schlimmere Sachen. Eins hast du schon angesprochen, das ist die Wehrpflicht, die ja irgendwie so harmlos daherkommt und irgendwie so euphemistisch benannt wird und als Abenteuerurlaub verkauft wird, wenn man sich diese Bundeswehrkampagne anschaut und dann mit einer Art Salamitaktik jetzt versucht wird zu installieren, dass sie deine Kinder zum Töten oder Sterben für irgendwelche geisteskranken politischen Ideen irgendwo hinschicken. Das ist vollkommen geisteskrank und es ist einfach ein schweres Verbrechen. Und Politik ist das, was daraus ja, eine gute Sache macht, eine moralische gute Sache. Das, so könnte man Politik wirklich auf den Punkt bringen, den Anschein der Rechtmäßigkeit herstellen oder das offensichtliche Unrecht einfach wegerklären. Also so lange mit irgendwelcher Rhetorik, mit irgendwelchen komplexen und euphemistischen Begriffs Wortschleim zuzuschmieren, dass der wahre, dass das wahre Wesen dahinter der Handlung einfach verschwindet. Und es ist irgendwie, naja, dann gehe ich halt, ach, heute ist schönes Wetter, ich wollte sowieso rausgehen, ja, dann gehe ich mal zur Wahl. Also, ja, das Ganze soll so in diesem Sinne verharmlost werden. Das ist das Gefährliche.
Das mit der Begriffsverwirrung ist ja mittlerweile sehr, sehr offensichtlich. Auch das Thema Sondervermögen, ne, dass es einfach Schulden sind. Ich habe das auch im Buch ja geschrieben, dass ich gesagt habe, der Schuldenturmbau zu Babel ist das. Ne, der Turmbau zu Babel ist zusammengefallen, weil Begriffs- bzw. Sprachverwirrung herrschte. Und die heutigen Schuldenturmbauten, die sind eben nur im Zeichen der Begriffsverwirrung möglich, dass man sie weiter aufbaut. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass offen zu legen, dass die Menschen selber sehen, das ist nicht in Ordnung. Das ist natürlich nicht in Ordnung, wenn ich dich bestehle und wenn der Staat es macht, dass er eben unter Gewaltandrohung mir Steuern abpresst und sonstige Abgaben, dann ist das genauso wenig okay. Ja, und auch sowas wie Gewaltenteilung kann es nicht geben. Gewalt ist abzulehnen und diese Gewaltenteilung an sich ist eine reine Illusion, weil diejenigen, die die Richter einstellen, bezahlen, und auch wieder abberufen, das sind alles die gleichen. Das ist eine Truppe. Und insofern ist es ja auch interessant zu unterscheiden zwischen dem öffentlichen Recht und dem Privatrecht, dass das öffentliche Recht immer höher steht. Also auch daran sieht man ja, dass da irgendwas faul ist im Getriebe. Vielleicht kannst du noch mal zum Nichtwähler etwas sagen, weil du, glaube ich, das auch schon in den USA platziert hast. Mit einem total coolen Cover, wie ich finde. Vielleicht kannst du es noch mal kurz in die Kamera halten, wenn du es gerade griffbereit hast. Wie kommt das denn in den USA an? Die sind ja, das sieht richtig cool aus, finde ich, auch die Farben und so weiter. Die Amerikaner, ich habe das irgendwo letztens mal gehört, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber dass viele in Europa sich davon gemacht haben und in den USA gelandet sind, die halt sich von diesem Etatismus, von diesem Obrigkeitsgehorsam entfliehen wollten. Deswegen sind viele in den USA gelandet, so sagt man oft. Aber in den USA sieht man ja auch, dass gewählt wird logischerweise. Aber ist da vielleicht der Nährboden für derartige Bücher größer und besser? Kannst du das abschätzen und beurteilen, auch auf Basis jetzt deiner Publikation oder auch den Erzählungen von Larkin Rose?
Ich beobachte, was da passiert. Es ist noch sehr, sehr klein, aber es dringt zunehmend vor in die dortigen alternativen Medien, also die man wirklich als solche bezeichnen kann, muss man dazu sagen, weil sehr, sehr vieles davon ist inzwischen inszeniert. Es ist genauso wie bei uns. Die sind stramm auf Linie und tun so, als seien sie es nicht. Also es ist sozusagen eine Scheinopposition. Das hängt auch mit der Art und Weise zusammen, wie sich die antisozialen Medien, sage ich immer, antisozialen Medien weiterentwickelt haben, also dieses Algorithmusgesteuerte, dieses Durchökonomisieren, was da stattgefunden hat, genauso wie bei uns. Also wir haben jetzt mit diesem Video wahrscheinlich keine gute Reichweite, weil eben Freiheit nicht honoriert wird. Es wird das Gegenteil honoriert. Also es wird irgendwie der Autorität nach dem Mund reden, das wird absolut honoriert. Das sieht man an den Leuten, die dann irgendwie Termine mit dem Bundeskanzler kriegen und mit ihren blauen Haaren dann mit ihrem ADHS-Problem vor der Kamera herumfuchteln und sowas. Also sowas wird honoriert. Das Ganze wird übernommen von was damals der Mainstream war und die Systemmedien wird vernimmt sich jetzt diese ganzen Bereich der antisozialen Medien inzwischen, muss man schon sagen, einfach ein. Das findet in den USA statt. Es gibt dennoch so ein paar einzelne Lichtblicke, aber es ist so wie hier eigentlich. Es sind eine Handvoll Personen meistens, an denen das hängt, die immer wieder sagen, Leute, werdet euch mal klar darüber, was ihr eigentlich macht. You voted for this. Das ist so der Spruch, der dann immer wieder kommt. Aber es ist halt einfach sehr, sehr klein. Und ja, ich finde, da müsste, genauso wie hier, müsste mal einfach mal über ein paar grundlegende Sachen wirklich systematisch nachgedacht werden. Ein paar philosophische Grundsätze. Das ist auch das, was hier fehlt, weil wenn ich mit dem Thema wählen oder nicht wählen um die Ecke komme, ja, dann heißt es immer, ja, aber die andere Partei, die verspricht es doch irgendwie besser zu machen und so weiter. Dann kommt immer dieser Wunsch da an dem Bestehenden herumzudoktern. Und es wird nicht erkannt, dass der Fehler im System selber liegt. Also dass man eigentlich noch einen Schritt zurücktreten müsste und das System an sich hinterfragen muss. Das ist das, was die Philosophie leisten muss. Und da kann ich jetzt schon mal verraten, das ist momentan der Hauptpunkt. Ups, jetzt fällt mir das raus. Das ist momentan meine Hauptbeschäftigung. Also ich arbeite an meinem nächsten Buch, an meinem Hauptwerk. Mehr möchte ich noch gar nicht verraten, aber da geht es genau um diese Fragestellung. Da geht es um ein paar philosophische Grundsätze, die noch vor dem, also die hinter dem Thema nicht wählen, wählen, generell Politik an sich nochmal liegen und mit denen man sich wirklich mal dringend auseinandersetzen müsste.
Ja, ich finde es auch spannend, wenn man gesagt bekommt heute, ja, der Merz, der hat ja nur rumgelogen und so weiter. Und ich reagiere, also ich habe da nichts mit zu tun. Ich habe da nicht mitgemacht bei diesem Krempel. Meine Legitimation hat er nicht. Ich finde das, was da passiert war, zu erwarten. Und es sind einfach die Anreize, die Fehlanreize, die dieses System mit sich bringt. Und wenn man da eben einen Trog hat und dann stellen sich eben neue dahin, die von diesem Trog leben, dann werden sie den Trog auch nicht kleiner machen, ja, sondern sie werden auch zusehen, dass sie ihre Leute an den Trog gestellt bekommen und eben zu Nettosteuerkonsumenten zu machen. Also der Trog ist das Problem und vor allem die Akzeptanz des Troges und die Akzeptanz dieser Dinge, wie sie in die Welt kommen, ja, auch die Akzeptanz, wie Recht entsteht, dass Recht nicht vereinbart wird, sondern dass Recht aufgezwungen wird, dass es eine herrschaftliche Rechtsetzung wird, die mir nicht recht ist, weil ich nicht zugestimmt habe, also ist sie Unrecht. Ja, das ist etwas, was man auch viel mehr nach vorne stellen sollte, dass es eben nicht okay ist, wenn da eine Gruppe, die gewählt wurde, dann eben Recht setzt und dass auf Basis dieses gesetzten Rechtes dann die Gerichte zu urteilen haben. Ja, und die werden dann auch bezahlt von denen, die Recht gesetzt haben vorher. Also auch das ist etwas, was man ganz klar erkennen kann und wo man eigentlich weiß, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, dass das Recht, was wir beide vereinbaren, dass das über allem stehen müsste. Und heute ist alles auf den Kopf gestellt durch die EU. Und dann haben wir noch diese technokratischen Institutionen, WHO und Co. und Zentralbanken. Also das ist wirklich etwas, was man sehr tief anbohren muss. Deswegen glaube ich auch, ist dieses Grundlagenwerk von dir sehr, sehr wichtig. Ja. Ich hoffe, dass, wann wird es fertig sein? Das weiß man noch nicht wahrscheinlich. Ne?
Das wird im Juli 2026 vermutlich fertig sein. Ja. Dieses Thema Recht, was du angesprochen hast, das ist das Kernthema schlechthin in der Rechtsphilosophie. Ja. Und rate mal, welches Nebenfach in der Juristerei im Studium am meisten vernachlässigt wird. Ja, klar. Das ist die Rechtsphilosophie. Weil dieses rechtspositivistische System, was wir haben, das darf ja nicht hinterfragt werden. Und die Aufgabe der Rechtsphilosophie ist eben, nach dem wahren Kern des Rechts zu forschen und zu suchen. Und das würde das absolut auf den Kopf stellen und das würde das komplett aushebeln, dieses Pseudo-Rechtssystem, was wir haben. Es ist eigentlich gar kein Rechtssystem, sondern es ist ein Unrechtssystem. Vor allem dieser ganze Teil des Bereichs des öffentlichen Rechts, beim Handelsrecht und beim BGB, ist das in großen Teilen nicht so. Da ist Recht tatsächlich das, was es eigentlich sein sollte. Es ist ein emergentes Phänomen, was aus den Handlungen, die sich als praktisch und sinnvoll erwiesen haben, zwischen Menschen und Unternehmen einfach ergeben hat. Also deswegen Emergenz, es ist aufgetaucht und man hat es daraufhin institutionalisiert, damit man das nicht immer wieder neu verhandeln muss, dieses Recht. Es entsteht aus der zwischenmenschlichen Interaktion und es wird nicht von oben einfach als Herrschaftsinstrument aufgezwungen. Es ist dazu da, um Recht zu schaffen und nicht um Unrecht zu institutionalisieren oder Herrschaft zu institutionalisieren. Und das ist der große Unterschied zwischen diesem Pseudo-Rechtssystem, was wir heute haben, und dem, was durch private Interaktion, die darauf aufbaut, dass man die auf Freiwilligkeit aufbaut und die sonst nicht stattfinden würde, weil man einfach nicht freiwillig zustimmen würde, wenn man nicht, das ist dann kein Nullsummenspiel, sondern ein Positivsummenspiel, wenn man interagiert und seine Handlungen darauf ausrichtet, dass beide was davon haben. Diese Mechanismen, die daraus resultieren, das ist quasi die Grundlage des Rechts, wenn es wirklich im Sinne des Menschen ist. Aber gut, das ist ein riesengroßes Fass. Da gibt es wahrscheinlich andere, die da sich besser auskennen. Aber es ist enorm, enorm, enorm wichtig. Und das beantwortet die Frage auch, was wollt ihr Anarchisten oder Freiheitlichen eigentlich? Wollt ihr einen rechtsfreien Raum? Nein, wir wollen einen unrechtsfreien Raum. Wir wollen einen Raum, in dem das Recht gilt und in dem es wirklich auch Anwälte und ein Rechtssystem und ein institutionales Recht gibt und meinetwegen auch Gerichte und so weiter, aber nicht in der Form, wie es heute ist. Wir wollen wirklich eins, was den Leuten einträglich ist und denen wirklich Sicherheit gibt und wirklich Rechtssicherheit gibt. Momentan ist das Rechtssystem, wir haben den aktuellen Fall in der freiheitlichen Szene wieder, da ist einer, den ich auch persönlich kenne, hat eine Hausdurchsuchung bekommen wegen einer absolut harmlosen Äußerung. Das ist der liebste und netteste und lustigste Kerl, den man sich vorstellen kann. Also immer, wenn wir uns gesehen haben, haben wir einen riesen Spaß miteinander gehabt. Und das hat überhaupt nichts mit irgendwie Gefährdung und irgendwelchen, weiß ich nicht, was ihm da jetzt alles unterstellt wird, zu tun. Da ist die Polizei jetzt irgendwie eingeschlagen. Und da ist, muss ich an der Stelle nochmal sagen, also betonen, erstmal wünsche ich ihm da alles Gute, dass er da gut durchkommt. Ich bin überzeugt davon, dass er auch da durchkommt. Es ist ein absolut willkürlicher Akt gewesen. Dieser Mensch ist komplett freiheitlich, er ist komplett unpolitisch. Man kann ihn auch nicht in die rechte Ecke schieben. Das geht einfach nicht, weil er absolut unpolitisch ist. Er ist einfach nur freiheitlich und ein ganz normaler Mensch. Und man hat ihn wirklich so übel mitgespielt. Und da ist für mich wirklich eine ganz, ganz klare rote Grenze massiv überschritten worden. Und das einzig Positive, was man daraus ziehen kann, ist, dass das bestehende System und die handelnden Akteure da drin, ich weiß nicht, dem Anschein der Rechtmäßigkeit des bestehenden Systems wirklich massivsten Schaden zugefügt haben. Das waren nicht er, sondern das waren die Leute, die in dieser Art und Weise auf diese harmlosen, satirischen, eher lustigen Einlassungen da reagiert haben.
Ja, vielleicht nur zur Ergänzung, falls der ein oder andere das nicht mitbekommen hat. Also es ging halt darum, dass er letztlich diesen Vergleich aufgemacht hat, den ich auch gerade aufgemacht habe, dass es eben Netto-Steuerzahler gibt und Netto-Steuerempfänger, ja, also Konsumenten. Und er hat halt gesagt, dass die Konsumenten auf zu Lasten des Wirtes, also zu Lasten der Netto-Steuerzahler leben und dass sie sich parasitär verhalten. Fertig. Aus Ende. Mehr war es nicht. Und er musste, glaube ich, sogar eine Blutprobe abgeben. Sein Handy hat er dann rausrücken müssen. Ich glaube, ansonsten hätten sie ihm die Bude noch mehr auf den Kopf gestellt. Und ja, diese Polizisten haben da wohl auch noch zu ihm gesagt, ja, sie müssen zukünftig ein bisschen mehr aufpassen, was sie posten. Sie sind jetzt unter Beobachtung sozusagen. Ja, also das ist ja auch so dieses maoistische bestrafe einen, erziehe 100, dass es eine Signalwirkung hat. Aber aus meiner Sicht, und das macht mir Mut, gehen diese Schüsse mittlerweile nach hinten los, weil die Leute sagen, also das ist ja völlig unverhältnismäßig. Und der hat einfach seine Meinung geäußert. Also das ist wahrscheinlich auch einfach gedeckt durch das Meinungsäußerungsrecht. Also jetzt rechtspositivistisch, was ja auch schon wieder rechtspositivistisch, hört sich auch schon wieder lustig an, weil es positiv ist, aber es ist halt herrschaftliche Rechtsetzung. Und da haben wir eben Meinungsfreiheit eigentlich auf dem Papier, ne? Aber auch nur noch auf dem Papier. Und immer mehr Leute kapieren jetzt, was da los ist. Und dazu hat dieser Fall gedient. Und ja, natürlich für ihn bitter, dass ihn das getroffen hat. Und hoffentlich verliert er seinen Humor nicht, beziehungsweise hoffentlich hilft ihm sein Humor, den du gerade beschrieben hast, um das eben zu erkennen oder dass eben noch mehr Leute sagen und darauf aufmerksam werden, was für ein Unrechtsregime hier agiert eigentlich und was für eine Willkür da an den Tag gelegt wird. Aber danke, dass du es erwähnt hast.
Ja, unbedingt, unbedingt, weil es ist nun mal wichtig, da müssen wir auch jetzt, Benny und ich und irgendwie sämtliche andere, die mit dem Thema Freiheit zu tun haben, auch zusammenhalten und da auch nicht nachgeben und uns eben nicht den Mund verbieten lassen. Vielleicht mal so als Tipp, dieses positivistische, seltsame Recht, was wir hier haben, unterscheidet da ganz klar zwischen strafbaren Handlungen, das ist dann so üble Nachrede, Verleumdung und persönliche Angriffe. Also die Grenze ist immer dann erreicht, wenn ich jemanden wirklich persönlich, namentlich auch angreife und beleidige zum Beispiel. Also wenn ich ihn beschimpfe und erniedrige und herabsetze und sowas, dann begibt man sich ganz klar in so einen Bereich nach dem positivistischen Recht. Da kann man jetzt dazu stehen, wie man will, aber es ist dann nun mal strafbar und wird dann relativ schnell sanktioniert, wenn der Betroffene eben dieses auch dann anstößt und initiiert. Und auf der anderen Seite gibt es das Recht der freien Meinungsäußerung. Und wenn ich jetzt zu einer gegenüber einer Gruppe oder ja, irgendeiner Personengruppe, in dem Fall ist die auch sehr, sehr groß gewesen. Also da hat er über Beamte, Politiker und ich glaube auch Polizisten oder so geredet und in dem Zusammenhang über den Begriff den Begriff des Parasiten noch mit genannt, dann ist das normalerweise auch vom bestehenden positivistischen Unrechtssystem ist das absolut in Ordnung, um eben die Freiheit zu suggerieren sozusagen, ja. Und ja, dieses System tut sich absolut keinen Gefallen, wenn diese klare Grenze nicht eingehalten wird. Und in diesem Fall ist vollkommen offensichtlich, dass das massiv überschritten und überdehnt wurde. Ja, könnt ihr euch selber überlegen. Also ich werde nach wie vor niemanden persönlichen beleidigen oder angreifen, und weil es ist ja auch ein Eingeständnis der eigenen Niederlage, dass man irgendwie seine Emotionen nicht mehr im Griff hat, wenn man das tut. Ich bin mir da selber, also ich würde das nicht machen, es gibt überhaupt keinen Anlass dafür, es gibt ja auch einen Grund, warum Leute sich irgendwie nicht so gut verhalten. Also es ist irgendwie alles kein Problem, und ich finde, die Leute dürfen sagen, und was sie wollen, und deswegen muss man sie nicht beleidigen. Ich werde das nach wie vor nicht machen, aber ich werde auch meine Meinung einfach äußern, werde einfach sagen, hier, die Zusammenhänge sind so und so, wie ich sie hier beschrieben habe, wie in den Büchern beschrieben sind. Ich werde mich da nicht zensieren lassen, weil wenn man damit anfängt, wo soll es aufhören?
Ja, absolut. Und du hast einen entscheidenden Punkt genannt gerade. Warum? Es macht ja auch keinen Sinn, über die Personen oder über irgendwelche Parteien oder Farben herzuziehen, sondern man sollte sich an der Sache orientieren. Und genau das, dieses Links-Rechts-Gedankenschema und Gedankengefängnis, hält die Menschen ja auch von der Sachebene ab. Ja, oder auch das, was du gesagt hast, diese Empörungskultur. Es wird das geklickt, was irgendwie möglichst heftig empört. Also wir müssen uns ja auch Gedanken machen, was wir an Titel und Thumbnail verwenden, damit das auch möglichst empört, was wir hier erzählen, damit es auch geklickt wird. Ne? Also das ist was ganz Wichtiges, dass man eben eine Entscheidung trifft und sagt, erstens, ich gehe den Sachen auf den Grund, ich gehe weg von diesen Personen, die austauschbar sind bei den Parteien und so weiter. Es kommt eh immer das Gleiche dabei rum. Und das Grundproblem ist die Akzeptanz von Herrschaft, die Akzeptanz einer Gewaltherrschaft, die Akzeptanz, dass Menschen über Menschen herrschen und die Akzeptanz, wie eben auch Unrecht in die Welt kommt. Ganz einfach, so sieht's aus. Was kann jeder Einzelne tun? Bei sich selbst anfangen. Das ist etwas, was, glaube ich, die Botschaft ist, dass man die Lösung im Inneren sucht und nicht im Außen irgendwo und dass man bei sich anfängt. Und du bist ja auch jemand, der das vorlebt. Und vielleicht kannst du da auch noch mal zum Abschluss so ein paar Tipps geben, wie man da auch selber mehr Ruhe bekommt, weil ich das jetzt auch immer mehr feststelle, dass Leute sich melden und sagen, das ist alles so Käse und so ein Mist, was mache ich denn? Dann sage ich, ja, kauf den Hund, geh in den Wald oder geh mit deinen Kindern in den Wald, mach Dinge, die dich wieder mit der Erde und mit dem Natürlichen verbinden, weil wir in dieser Simulation eben komplett von der Natur entfernt wurden. Das ist meine kurze Antwort. Aber was ist deine Antwort als jemand, der sich schon sehr, sehr lange mit diesen konsequent freiheitlichen Themen beschäftigt?
Meine erste Antwort ist natürlich, guckt in die Bücher rein.
Weil, das sowieso. Ja,
weil die haben genau diesen Effekt. Also es entsteht einfach Ruhe an der Front. Es entsteht Ruhe im eigenen Kopf, weil so Sachen wie jetzt irgendwie Merz macht und so weiter und jetzt auch mit der Wehrpflicht, selbst mit der Wehrpflicht, was ja wirklich, wirklich dramatische Konsequenzen hat für unsere Jugendlichen.
Militärzwang.
Ja, genau, Militärzwang. Also das kann man machen, man kann die Sprache verändern, aber ja, bleiben wir erstmal bei dem anderen. Sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann sich selber zu beruhigen. Und für mich ist es überhaupt gar kein Aufreger mehr. Für mich ist es vollkommen normal und natürlich und selbstverständlich, dass das passiert, solange die Leute das Wesentliche nicht kapiert haben. Und deswegen richte ich meine Aufmerksamkeit auf das, was ich wirklich persönlich beeinflussen kann und was die Leute näher dahin bringt, es mal ein für alle Mal zu kapieren. Und ich habe es schon bei einigen Leuten geschafft und das ist ein gutes Gefühl. Und letztendlich ist es das, wofür wir auf der Welt sind, einfach ein gutes Gefühl zu haben, wenn wir unser Leben leben. Das ist meine persönliche Mission, deswegen schreibe ich jetzt auch an diesem neuen Buch. Das ist das, was ich mache. Und ja, so erstmal ganz grundsätzlich, ich würde immer meine Aufmerksamkeit erstmal nach innen richten, auf meine persönliche Wahrnehmung, wie sehe ich die Dinge, verschiedene Sachen zu hinterfragen, auf das Innere, was man mit sich rumträgt und dann das zu übersetzen ins Äußere. Und da gibt es zwei Bereiche, die ich im Äußeren beeinflussen kann, denen ich meine Aufmerksamkeit widmen kann. Zwei Bereiche. Der eine Bereich habe ich schon gesagt, das ist der Bereich, den ich wirklich beeinflussen kann. Das ist meine unmittelbare Umgebung, das ist meine Familie, das ist meine Arbeitsumgebung, das sind meine Kollegen, das ist, sind Passanten, ganz normale Leute, die ich auf der Straße treffe, mich mit denen unterhalte. Das ist, sind Leute, die im Servicebereich, mit denen ich zu tun habe und so weiter. Das kann ich wirklich beeinflussen und in dem Kontext auf freiheitliche Grundprinzipien der zwischenmenschlichen Handlung einfach sich zu berufen und Leute eben nicht herablassend zu behandeln, sondern auf Augenhöhe Respekt und Anerkennung zu vermitteln für die Lebenszeit, die sie einem in dem Moment, mit dem sie einem zu tun haben, auch schenken und zur Verfügung stellen. Das hat man im unternehmerischen Kontext auch sehr oft mit Geschäftspartnern. Es ist was wahnsinnig Wertvolles, was passiert in der ökonomischen Interaktion miteinander. Die Leute geben ihre Lebenszeit dafür, dass es dir besser geht und ihnen auch. Also das ist dieses Positiv-Summenspiel, dass man sich dessen immer bewusst ist, bei allem, was man tut, und das Gegenteil davon einfach unterlässt. Also die Leute erstmal also denen einen Brief vom Anwalt zustellen lässt, also ohne vorherige bessere Alternativen durchgegangen zu sein und sich dafür engagiert zu haben und jemanden mal auf ein Bier einzuladen oder zum Abendessen, um irgendeine Sache zu besprechen und sie aus der Welt zu schaffen und auch sein Interesse daran zu signalisieren, ich möchte es einfach mal aus der Welt schaffen. Also ich möchte, dass wir auch in Zukunft wieder gut zusammenarbeiten und so weiter. Und deswegen würde ich dich einfach mal zum Essen einladen und da wirklich, das sind so Sachen, da hat man einen unfassbar großen Einfluss drauf. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann hat man eigentlich gar keine Zeit mehr, Fernsehen zu gucken und was es sonst noch an abartigen Beschäftigungstherapien gibt, die eigentlich sich in dem anderen Bereich, in dem anderen riesigen Bereich befinden, den man überhaupt nicht beeinflussen kann. Das war mal so grundlegend mein Tipp an die Leute.
Ja, finde ich hervorragend. Muss ich auch direkt so an das Thema Praxeologie, also Handlungslogik von Ludwig von Mises denken, dass man im Grunde menschliche Handlungen kategorisieren kann in feindliche und freundliche Handlungen. Also feindliche Handlungen eben zu Lasten eines anderen, Win-Lose-Situationen oder eben freiwillige Kooperationen, wo die Menschen dann beide zustimmen, weil sich beide eine Verbesserung ihrer Situationen versprechen. Und Win-Win-Situationen, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Das ist das, was der marktwirtschaftliche Anteil unseres Lebens ist, und der staatliche Anteil ist eben die erzwungene Kooperation, die feindliche Handlung, und das ist ganz, ganz wichtig, sich das mal zu Gemüte zu führen und neben deinen Büchern vielleicht sich auch mal mit der Handlungslogik zu beschäftigen. Ich würde das sehr begrüßen. Vielleicht, also das sei nochmal nachgeschickt, dass ich eben im Buch mich auch bei euch beiden bedankt habe, dass ihr eben dazu geführt habt, dass ich gewisse Dinge über Bord geworfen habe und da freiheitlicher geworden bin. Natürlich merke ich das auch, wie du auch gerade, du sagst dann instinktiv irgendwie, weil man das so einprogrammiert hat, sagst du Wehrpflicht. Ne? Das ist selbst dir gerade so passiert. Das ist, das ist total spannend, das zu beobachten. Am Anfang stand das Wort. Ne? Also die Sprache ist ganz, ganz wichtig. Die deutsche Sprache ist ohnehin sehr, sehr klar. Und ich habe das vorhin auch gesagt, wenn ich nicht zustimme, dann ist mir das nicht recht, weil sonst würde ich ja zustimmen, wenn es mir recht wäre. Und diese Klarheit zu bekommen durch die richtige Sprache, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, weil daran kann man eine Menge entlarven. Und auch, dass man nicht sagt, die da oben. Da? Wenn man das sagt, die da oben, dann akzeptiert man schon diese Herrschaft und macht sich selbst klein. Das, was da passiert, kommt hinterrücks in unsere Welt. Das sind nicht die da oben, sondern die kommen hinterrücks und sind da eben handlungslogisch auf jeden Fall feindlich unterwegs. Vielleicht noch ein kleines Abschlussstatement von dir. Was haben wir vergessen? Was liegt dir noch am Herzen? Manuel sollten wir natürlich erwähnen, euren Kanal, verlinken wir alles, die Bücher auch. Larkin Rose, ich denke, das ist jemand, dem ihr und du natürlich auch sehr verbunden ist. Vielleicht kannst du zu Larkin Rose noch mal zum Abschluss was sagen oder irgendwas, was dir noch am Herzen liegt.
Irgendwas, was mir noch am Herzen liegt. Zu Larkin Rose, guckt einfach, was er macht. Das ist immer, das ist super lebensnah und lebenspraktisch. Und der nimmt da auch kein Blatt vor den Mund. Ist auch immer wieder unterhaltsam. Und es hat ja einen Grund, warum ich seine Bücher übersetzt habe. Kenne ihn auch persönlich. Mehr möchte ich über ihn gar nicht sagen. Und vielleicht noch ein Spruch, der das ganz gut auf den Punkt bringt, was du zum Schluss gerade eben gesagt hast. Es gibt von Vera Birkenbiel, die einen oder anderen kennen sie noch, also sie ist so eine Managementberaterin, Trainerin gewesen, sie ist leider verstorben. Aber sie hat einen Spruch mal gebracht, der ist einfach bei mir hängen geblieben. Und der lautet, jeder Mensch ist dein Freund oder dein Lehrer. Und ich finde, das erleichtert auch einem selber dieses Thema nicht in diesen hysterischen in dieses Doomscrolling hineinzuverfallen, in diesen hysterischen Katastrophismus, dem ja leider auch große Teile der freiheitlichen Szene verfallen sind, und sich ständig über alles aufregen, weil es halt der Algorithmus auch honoriert, muss man dazu sagen. Also da stecken dann auch ökonomische Gründe dahinter und irgendwie auch ja so Sachen wie Reichweite und so weiter. Deswegen haben wir Voluntaristen einfach eine geringe Reichweite, weil wir das eben nicht machen. Aber dieser Spruch soll so ein bisschen einen davon abhalten, darauf einzusteigen und so eine innere Gelassenheit einfach zu entwickeln und so einen inneren Optimismus und einfach eine positive innere Haltung, die darauf hinausläuft, dass alles, was geschieht, schon irgendwie seinen Sinn hat. Also selbst wenn man mal irgendwie angeschnauzt wird, naja gut, das war eine Lehrstunde in Sachen Geduld. Ja, dass man das einfach so hinnimmt und fertig. Also mal so ein bisschen stoischere innere Haltung dazu einzunehmen und sich eben nicht in dieses ganze Schnappatmungsgedöns hineinziehen zu lassen, sondern einfach mal entspannt zu bleiben und dann einfach dadurch alleine den Kopf frei zu haben für die wirklich wichtigen Dinge im Leben und sich dann mal wieder seiner Familie zuzuwenden oder den alltäglichen Sachen, die man so wirklich selber beeinflussen kann, mal wieder Leute einzuladen zu sich selber und vielleicht mal mit dem einen oder anderen Kollegen einen reinen Tisch zu machen, dass man sich darauf eben konzentriert. Und dafür braucht man einfach einen freien Kopf und die innere Ruhe. Und ja, das wären so meine letzten, mein letzter Sehr Kommentar zu diesem Gespräch.
Ja, hervorragend. Vera Birkenbiel, auch das Thema Bildung, ganz, ganz wichtig. Da spielt sie auch eine große Rolle, eben ähnlich wie Ricardo Leppe. Marc Iyer hat letztens gesagt, also meine Aufgabe ist, in Harmonie mit mir selbst zu kommen. Das hat Marc Iyer kürzlich mal gesagt, das habe ich irgendwo aufgeschnappt, den Satz fand ich auch sehr gut. Insofern danke dir für deine unermüdliche Arbeit, danke auch an Manuel natürlich, schöne Grüße einstweilen und ja, mach so weiter, bleib konsequent freiheitlich, mache ich bei dir keine Sorgen. Liebe Zuschauer, das Video teilen, den Kanal der Voluntaristen besuchen, abonnieren, die Bücher kaufen und dann auf bald.
Vielen herzlichen Dank für eure Zeit, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Benny. Mach so weiter, bleib so wie du bist, es ist unglaublich wichtig, was du auch machst und beiträgst und so. Freiheitliche Grüße.